Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge der Programmierbar News 5021. Wir sind in Vollbesetzung. Alle fünf sind aktuell da. Das sind Fabi und Fabian, Sebi
Hallo.
Und Jojo und ich bin Dennis. Und wir reden heute über ein paar Updates unserer beliebten Frameworks und es gibt eine Sicherheitslücke, die in aller Munde ist, über die wir sprechen werden. Und Apple hat ein bisschen was im App Store gemacht. Fangen wir mal an. Flutter, eines unserer Lieblingsframeworks, Jojo.
Lieblingsframeworks, ja. Es gibt einen ziemlich großen neuen Release von Flutter. Flutter in der Version 2.8. Sie haben wieder zwei, drei Versionen überspringen. Also die letzte Release war ja die 2.5-Sets, sind sie direkt auf die 2.8 gegangen, weil es so viele Neuerungen gibt. Und vor allem, was sie eben herausstellen, was sie verändert haben, dass sie hat deutlich an der Performance gearbeitet, gerade für das Mobile, für den Mobile-Bereich und auch für den Web-Bereich. Das heißt, zum einen sind wirklich die Startup-Zeiten irgendwie deutlich reduziert worden. Sie haben dort eben vor allem sich irgendwie Google Pay angeguckt. Das ist ja letztendlich ihre größte App, die bereits auf Flutter basiert, und haben eben dort verschiedene Tests gefahren und konnten letztendlich die Latency verbessern von dem Application, also nicht nur für Google Pay, sondern das hat auch Auswirkungen letztendlich auf andere. Sie haben jetzt nur die Zahlen für Google Pay rausgegeben und das ist so, dass auf Low-End Android-Devices das um 50% reduziert war und um 10% bei High-End-Devices. Und das haben sie vor allem dadurch erreicht, dass sie halt verändert haben, wie Flutter mit der Dart Virtual Machine Garbage mit dem Garbage Collector interagiert und wie er letztendlich dort die Policy verändert, sodass er letztendlich beim Startup eben keine Garbage Collector Cycles, die eben zu einem schlechten Zeitpunkt kommen, dann eben, also die werden unterdrückt, sodass sie eben nicht stattfinden und dadurch halt nicht ständig irgendwie Garbage Collection während dem Startup passiert. Und zum anderen ist es auch so, dass sie eben halt die Platform Views deutlich verbessert haben, also wie Platform Views aufgebaut werden. Vorher war es so, dass Flutter komplett den Platform Thread, also der auch die UI zeichnet, eben blockiert haben, während Platform Views gebaut wurden. Das haben sie jetzt asynchron gemacht und das alles hat eben zu dieser drastischen Performance Verbesserung gebracht eben mit dem Bereich. Zum anderen ist es auch so, dass sie eben das Service Isolate, was von der Dart4M genutzt wird, so ein bisschen jetzt verzögert initialisieren oder nur dann, wenn es gebraucht wird. Und das führt auch eben dazu, dass sie 40 Megabyte weniger Heap-Speicher brauchen und auch die Performance deutlich reduziert haben. Und man hat jetzt viel bessere Tools bekommen, wie man das alles noch profilen kann. Das heißt, sie haben die DevTools da stark verbessert. Vorher war es eigentlich nur möglich gewesen, dass man im Profile-Mode eben wirklich Profile-Traces bekommen hat, die man untersuchen konnte. Und jetzt ist das eben auch für Release-Modes notwendig. Das war manchmal immer ein bisschen problematisch, dass ein Release-Build sich dann doch ein bisschen anders verhalten hat. Und jetzt kann man eben den Android-Systems-Recorder nehmen, das mitzeichnen und bekommt auch für seine Release-Builds letztendlich da detaillierte Profile-Informationen, um dann selber zu schauen, wo hängen vielleicht noch die ein oder anderen Sachen, die man dort verbessern kann. Genau, man kann jetzt auch den Startup von der App deutlich verbessern. Das ist das, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial in unserer App sehen, dass es dort noch so ein paar Sachen gibt, die wir verbessern können. Also da wurden auch, sagen wir, neue Tools in die DevTools eingebracht, wo man halt diesen ganzen Startup-Prozess besser untersuchen kann. Im Web wurden die Platform-Views wohl deutlich verbessert. Also gerade wenn man jetzt irgendwelche Plugins nimmt wie Google Maps, Flutter oder Videoplayer, dann wird dort kein ganzes Canvas-Objekt mehr im Hintergrund erzeugt, sondern es werden halt bereits erzeugte Canvas-Objekte reused, weil es wohl relativ teuer ist, im Web ein Canvas-Objekt irgendwie neu aufzubauen. Also er versucht einfach so ein bisschen bereits erstellte Ressourcen irgendwie wiederzuverwenden. Und dadurch haben sie aber auch also eine deutliche Performance-Verbesserung gebracht. Ich finde jetzt gerade die Zahl nicht. Flutter Google Mobile für Google Mobile Ads für Flutter ist jetzt verfügbar seit November. Wir haben ja auch mit Google zusammen da ein Video zu gedreht, dass es jetzt verfügbar ist. Genau, das können wir auch verlinken aus unserem Projekt.
Das da Petra, mich, die hat da mittlerweile ein paar Millionen Views auf das Video.
Ja, über 2 Millionen waren wir jetzt.
Scheiße, wir sind nicht mehr die bekanntesten Lotum-Mitarbeiter. Das hat die Petra uns überholt. Oder was? Ich dachte, durch unseren Podcast rennen wir denn allen davon. Jetzt macht sie da einen so ein Video und hat direkt ihre Millionen.
Ja, ist richtig.
Ja, genau. Nee, das ist gut.
Den Star können wir vielleicht irgendwann mal einladen.
Man kann jetzt zum Beispiel auch, das hatten wir glaube ich schon mal erwähnt, Firebase direkt im Dartpad verwenden und auch, es gibt jetzt zum Beispiel, wenn man Firebase Authentication nutzt, direkt ein neues Package, das nennt sich Flutter Fire UI, man eine, ja, direkt so eine Authentication UI bekommen kann, wo halt, sagen wir, dann alle gängigen Identity Providers eingebunden wird. Also man muss das nicht mehr selber bauen, was wir gerade gemacht haben, sondern hat natürlich ein vorgefertigtes Interface, was man so ein bisschen dann noch themen kann, aber man erspart sich letztendlich den Aufwand, diese ganzen Provider selber anzusprechen.
Aber geupdatet auf 2.8 haben wir noch nicht.
Haben wir noch nicht. So aus der Erfahrung haben wir gesagt, wir warten immer eigentlich erst auf den, auf die erste Patch-Version, weil da doch immer die ein oder andere Kleinigkeit dann doch irgendwie. Ja, wir haben auch gesagt, okay, wir warten vielleicht jetzt noch eine Woche. Gut, dann ist irgendwie Weihnachten. Also wir waren heute so ein bisschen in der Diskussion, updaten wir jetzt oder warten wir noch? Es hört sich alles so gut an, dass wir sagen, wir würden es natürlich gerne früher als später machen. Vor allem, weil natürlich mit Flutter 2.8 auch eine neue Dart-Version kommt, nämlich Dart 2.15. Und das sind wirklich Neuerungen, ja, auf die wir ein bisschen länger gewartet haben. Der größte Punkt ist eigentlich, dass sie Worker-Isolates deutlich performanter gemacht haben. Also vorher war es eigentlich so gewesen, also um das nochmal zu erklären, letztendlich ist ja Dart so ein Single-Threaded API, was so ein Reactor-Pattern verwendet. Wir haben dazu auch einen Podcast gemacht, wo wir es ein bisschen ausführlicher erklärt haben. Alles, was letztendlich darüber hinaus passiert, läuft auf einem eigenen Isolate, der läuft auf einem eigenen Code, aber die Isolates untereinander kommunizieren eigentlich nur durch Message Parsing. Also Message Parsing heißt eigentlich, dass ich irgendeinen gemeinsamen Speicherbereich habe, wo ich Daten ablege, mir aber dann die Daten hin und her reiche, also die Pakete. Und jetzt gibt es ein neues Konzept, das nennt sich Worker Groups. Und diese Worker Groups, die können halt eben viele Programmstrukturen, die halt für so ein Isolate benutzt wird, einfach wiederverwenden. Und dadurch ist so mal die Startup-Zeit irgendwie um wie viel Prozent reduziert worden. 100 Mal ist es schneller, dadurch letztendlich ein weiteres Isolate aufzumachen, und sie verbrauchen 10 bis 100 Mal weniger Speicher dafür. Und sie haben auch einen gemeinsamen Heap-Bereich, also können sich sozusagen dort direkt große Datenpakete ablegen und müssen halt nicht sozusagen den Message-Parsing-Mechanismus nutzen, was halt jedes Mal Deep Copy eigentlich der Objekte dann irgendwie verursacht, um halt Daten hin und her zu reichen. Ich glaube, das wird große Auswirkungen haben. Ist etwas, was wir gerade vielleicht für eine Bibliothek, die wir verwenden, auch gut nutzen können. Und das andere, was jetzt nochmal kommt, es gibt noch ein paar andere Änderungen in da, die ich jetzt nicht erwähne, aber worauf wir lange gewartet haben, dass letztendlich Enums in Dart besser unterstützt werden. Das war vorher so gewesen.
Yes. Ist ja wie ein PHP, oder?
Ja, genau. Unser PHP-Thema ist auch. Nee, Enums gibt es schon ein bisschen länger, aber vorher war es immer ein bisschen kompliziert gewesen, wenn man Enums serialisieren wollte. Also Enums sind ja in Dart genauso, wie es vielleicht in vielen anderen Programmiersprachen ist. Man hat ein Enum Body und hat dort irgendwie verschiedene Werte hinterlegt. Wenn man aber dann eine To-String-Methode auf einem Enum-Value ausgeführt hat, hat er immer letztendlich, wenn man zum Beispiel jetzt mal Enum hat, immer noch mit Doppelpunkt davor geschrieben. Also die Variable hieß dann immer mal Enum Field 1 zum Beispiel. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was ich in der Serialisierung wirklich sehen würde. Da reicht mir die Information Field 1. Ich weiß ja an der Stelle, dass ich mit meinem Enum interagiere. Das hat bisher immer gefehlt. Da hat man sich immer so ein bisschen Konstrukt drum gebaut, dass man gesagt hat, hey, ich splitte einfach den String dann an den Doppelpunkten und nehme nur den hinteren Teil. Hat auch Flutter letztendlich als Bibliothek, als Funktion so in seiner Bibliothek mit vorhanden. Und jetzt gibt es endlich die Property.name, das heißt, man kann auf jeden Enum-Value.name aufrufen, damit bekommt man nur den hinteren Teil. Und es gibt eine Methode, die byName heißt, also wenn ich mal Enum-Values.byName sage, wo ich letztendlich eine String-Repräsentation dann wieder zurück überführen kann. Das war einer der größten Nachteile, oder worüber wir uns am meisten beschwert haben, gesagt, irgendwie ist da die Sprache noch nicht ganz ausgereift und das ist irgendwie immer so ein bisschen kompliziert, mit Enums zu interagieren, und jetzt ist es endlich da. Und wir können letztendlich diese Schwachstelle beiseite legen. Genau, wir packen beide Release Notes mit in die Show Notes. Gibt noch viel mehr andere Sachen, die irgendwie neu sind, aber auf jeden Fall ein cooles Update. Und noch eine Information, die vielleicht interessant ist, wie schnell letztendlich Flutter wächst. Wir hatten ja die Google I.O. in der Mitte des Jahres und da waren ungefähr 200.000 Apps im Play Store, basiert auf Flutter, und inzwischen sind es bereits 375.000. Das heißt, in dieser Zeit, in diesen 6 Monaten, hat es sich fast verdoppelt. Und sie sind inzwischen wohl mit Abstand das meistgenutzte Multi-Plattform-Tool, was es da draußen gibt. Also, ich glaube, es ist hier, um zu bleiben.
Mal zumindest gucken, was für noch die kommt. Nächsten Jahre.
Ja, genau.
Das ist richtig. Ja, cool. Danke dir, Jojo, für das Update. Aus der Welt von Flutter gehen wir mal in die Welt von React. Da gibt es auch ein Update. Boah, Nummer was? 18 sind wir, wo? Irgendwie. Ja. Ja. Fabian, erzähl.
Wir hatten ja der Letzte schon angesprochen, dass die Beta draußen ist. Jetzt hatte auch letzte Woche die React Conf 2021 stattgefunden. Das war deshalb besonders, weil sie soweit ich es auf dem Schirm habe, im letzten Jahr ausgefallen ist. Und im Grunde wurde React 18 vorgestellt. Es wurde auch die Migration gezeigt, die im Grunde ganz einfach ist. Im Grunde nur upgraden und beim Rendern etwas austauschen. Und ansonsten müssten eigentlich die meisten Apps direkt von Haus aus funktionieren. Und wie ich schon mal in einer der vergangenen News-Folgen angesprochen hatte, kann man dann Opt-in diesen Concurrent Rendering Mode aktivieren oder halt nutzen, um dann halt die Performance-Optimierungen von React anzuwenden. Dann, was auch cool ist, die neuen Docs wurden vorgestellt. Die könnt ihr auch jetzt schon unter beta.reactjs.org euch anschauen. Ich vermute mal, die gehen dann live, wenn vielleicht React 18 in den Release-Mode übergeht. Dann wurde auch etwas vorgestellt, was ich sehr interessant fand. Das ist aber noch eine experimentelle Technologie und noch lang nicht verfügbar. Und zwar hatte das React-Team auch einen Compiler ausprobiert, der im Grunde den React-Code optimiert, sodass man selbst keine Performance-Optimierungen mit zum Beispiel UseMemo oder so einbauen muss. Sehr interessant, mal schauen, was da so in der Zukunft kommt. Und dann kamen noch ein paar weitere Talks zum Beispiel zu Streaming von Server-Rendering. Es wurde auch nochmal ein bisschen über die GraphQL-Data-Fetching-Library von Meta gesprochen, und zwar Relay. Und es gab auch einen Talk zu Hydrogen von Shopify, das wir auch ja das letzte Mal hier in den News besprochen hatten. Genau, wenn euch die React-Welt interessiert, dann könnt ihr nachträglich das Ganze auf YouTube oder auf deren Website unter conf.reactjs.org anschauen.
Cool.
Cool, ja, danke dir, Fabian. Dann machen wir mal mit Fabi weiter und GitHub Code Search. Was ist das?
GitHub Code Search, eigentlich was jeder, der GitHub nutzt, schon grundsätzlich erstmal kennt in der aktuellen Ausprägung. Und zwar ist das diese Suchleiste, die man hat, wenn man bei GitHub oben etwas suchen möchte. Also einfach ihre Suche. Und die wurde von Grund auf erneuert. Also die haben es nochmal komplett neu in Rust geschrieben. Und die Suche vielleicht intensiv nutzen. Also keine Ahnung, ich habe letztens erstmal wieder grundsätzlich genervt, dass man ja zum Beispiel aktuell gar keine Möglichkeit hat, sowas wie nach Regex, mit Regex oder so zu suchen. Und sie haben wirklich alles nochmal komplett neu geschrieben, wirklich um einiges schneller gemacht und viele coole neue Features einfach oder bei manchen würde ich sagen Features, auf die man auch schon länger gewartet hat, da implementiert haben. Es ist wieder in einem Beta-Stand, auf dem man sich registrieren kann unter cs.github.com, also codesearch.github.com. Und ich glaube, also das Erste, was mir direkt ins Auge gefallen ist, dass man auf jeden Fall jetzt nicht nur nach exact string, sondern eben auch regex nutzen kann. Man hat die Möglichkeit, mit Boolean-Operatoren zu arbeiten, also or oder not, um verschiedenste Abfragen miteinander zu verbinden. Und man kann sowohl nach einem File mit regex suchen, als auch in einem Pfad. Genau, was auch ganz, also grundsätzlich ganz cool ist, ich glaube auch insgesamt, sie haben so ein 5-minütiges Video, wo sie mal so ein kurzes Preview gegeben haben, wie das so funktioniert, wo auch die Code-Navigation insgesamt um einiges verbessert wird, also gerade auch über Repos hinweg, falls man irgendwelche Open-Source-Bibliotheken nutzt, man schaut, wo werden Funktionen oder sowas genutzt, kann man sich auch schauen, sozusagen wo in anderen Projekten ein Einstiegspunkt genutzt wird, man kann jetzt nach Symbols suchen und was auch ganz interessant ist, also man kann ja bisher schon seine Suche einschränken nach nur in bestimmten Repositories, nur in bestimmten Organisationen, aber man kann sich jetzt auch eigene Scopes definieren, dass man sagen kann, okay, zum Beispiel, Sebi, wenn wir machen würden, ich würde gerne im Team Rocket Scope suchen, okay, macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, nachdem wir einen Mono-Repo jetzt haben, aber sage ich mal, andere Teams, die vielleicht mehrere Projekte, oder sag mal, Sebi, du hast deinen eigenen Scope, so alle, an denen du irgendwie mitwirkst innerhalb Lotums, auf jeden Fall kann man die sich komplett selbst definieren, einfach sagen, in welchen Projekten soll dann gesucht werden. Genau, und sie haben bisher schon, also sie haben noch nicht alle Projekte indexiert. Grundsätzlich ist es so, dass sie einen Großteil von allen Public Repositories indexiert haben für diese Suche. Allerdings so ein paar Ausnahmen, sowas wie sehr, sehr große Repositories gar nicht, dann Files über 350 Kilobyte auch nicht. Und private Repositories werden jetzt nur indexiert, wenn du in die Beta mit reinkommst. Sobald du in die Beta reinkommst, werden deine privaten Projekte auch indexiert. Das dauert, schreiben sie in den FAQs, so kann ein paar Minuten dauern, sie geben keine wirkliche Garantie. Genau, aber wirklich alles von Grund auf in Rust nochmal neu geschrieben und die Features, die sie da nennen, sind auf jeden Fall sehr interessant.
Klingt auf jeden Fall cool. Mhm. Schon ein Feature, was man wirklich sehr oft nutzt letztendlich auf GitHub. Und diese Einschränkung, die du eben beschrieben hast, das ist aber jetzt nur temporär, solange es noch in der Beta ist.
Die Einschränkung, was indexiert wurde oder
welche? Ja, oder war genau, das hat zum Beispiel Dateien.
Also diese Einschränkung der privaten Repositories auf jeden Fall nur für einen Teil der Beta, aber den Rest so mit Größe, daraus nicht so wirklich lesen. Es klang aber so, wie sie es geschrieben haben, so. Irgendwann vielleicht schon, aber es klingt jetzt, bei dem anderen ist ganz klar da, da schreiben sie, wenn du aber dich anmeldest, dann indexieren wir dein Projekt und es wäre ja dann komisch, wenn das nicht passieren würde, wenn es aus der Beta raus wäre. Bei dem anderen ist jetzt kein Aber dabei, das ist einfach nur diese nicht indexiert. So.
Okay. Aber ich glaube, so große Dateien hat man doch auch selten, oder?
Je nachdem.
Alle gucken sich hier an gegenseitig.
Also wie viele tausend Zeilen hat man denn da drin in der Datei?
Das sind ja wahrscheinlich Binary-Sachen. Mhm.
Binary-Sachen und irgendwelche importierten Sachen, weißt du, oder vielleicht eine gute Bilddatei.
Ja, aber die braucht man ja eh nicht da reinpacken, weil per Codesuche findet man da ja eh nichts. Also ich vermute mal, schließen sie eh aus.
Und was auch ganz cool ist, ist Autocompletion noch. Also bisher ist es ja so, dass wenn du in der GitHub Search suchst, dann hast du eine Autocompletion auf Basis der Projekte, in denen du suchst oder der Repositories, aber sozusagen, das ist auch schon eine Autocompletion. Also wird schon, die werden schon die ersten Ergebnisse angezeigt, sind hier gerade Autocompletion genannt, aber du siehst schon sozusagen Live-Ergebnisse, was gefunden wird. Und in den Beispielen ist es auf jeden Fall auch schon extrem schnell. Das klingt ganz cool.
Mhm. Cool. Und du bist jetzt schon drin, ne? Letztendlich, du hast da Zugang zu
Cloud. Nee,
mal wieder nicht. Ja, man wartet.
Ich hab diesmal, man muss so einen ewig langen Bogen ausfüllen. So, und die erste Frage ist, wie häufig nutzt du es? Und ich meine, dadurch, dass ich jetzt meine Game Lead-Rolle eingenommen habe, nutze ich sie gerade nicht so oft. So. Und dann habe ich schon bei der ersten Frage gedacht, naja, komm, meine Wahrscheinlichkeit. Ich kann ja jetzt sagen, ich nutze es oft, aber wahrscheinlich haben sie auch Statistiken darüber, wie oft ich die Suche in letzter Zeit benutze. Genau. Dann habe ich gedacht, meine Chancen sind sehr gering, wenn ich schon in die anderen nicht reinkomme.
Sehr gut. Wir posten auf jeden Fall den Link in die Shownotes, wo ihr euch dazu anmelden könnt zu dieser Beta. Danke dir, Fabi, für das Update. Und ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gesagt haben. Es ist schon krass, was GitHub so alles im Moment auf die Beine stellt. Ne? Also sind ja schon wirklich viele große Projekte, viele große Neuerungen, die sie da irgendwie Woche für Woche raushauen. Also schon ganz schön Entwickler-Power dahinter, das Ganze noch weiter voranzubringen mit all dem, was wir schon besprochen haben.
Sie sind nicht langsamer geworden, seitdem sie zu Microsoft gegangen sind, oder?
Ja, das stimmt. Okay, ich mache kurz weiter. Es gibt aus dem Apple App Store ein kleines Update oder zwei Dinge, die sie verbessert haben für die Entwicklersicht, aus Entwicklersicht. Und zwar bei dem einen Punkt holen sie nach ein paar Jahren den Play Store ein oder gehen on par. Und zwar geht es um App Store, um AB-Tests der Produktseite. Das heißt, man kann verschiedene Assets, App-Icon, Beschreibungstexte, Screenshots, Videos, letztendlich all das, was eine Produktseite im App Store beschreibt, kann man jetzt verschiedene Versionen anlegen und die AB testen gegeneinander und sich eben in den Analytics die Unterschiede dort angucken. Das ist, wie gesagt, seit langer Zeit schon bei Google verfügbar. Und ein Update, was in die ähnliche Richtung geht, aber meines Erachtens nach bei Google nicht möglich ist, man kann einfach per se unterschiedliche Produktseiten für die gleiche App bauen mit unterschiedlichen Assets und unterschiedlichen Texten, die dann über einen einzelnen Link aufrufbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine Marketingkampagne habe und ich habe eine Sport-App, die beispielsweise über alle möglichen Sportarten ist und ich will jetzt aber, ich targete Formel-1-Fans, dann kann ich einen Formel-1-App-Store-Link praktisch da reinpacken und sehe dann in den Screenshots und in der Beschreibung und so weiter halt alles gemünzt auf diese eine Sportart. Mhm. Das ermöglicht, glaube ich, schon noch ein paar Sachen ganz explizit User, die auch was sharen zum Beispiel und dann ne, irgendwie, dann kann man das Multiplayer-Feature beispielsweise hervorheben oder so. Also man kann schon sehr gezielt die Produktseiten dann so anpassen, dass sie auf die Audience, die da halt eben drauf geht, am Ende passen. Ja, die zwei Updates aus dem Apple App Store und dann haben wir noch Sebi mit Tailwind.
Eigentlich haben wir hier nur die fröhliche Nachricht, dass Tailwind 3.0 released worden ist letzte Woche. Und die Neuerungen hatten wir ein bisschen schon angesprochen, dass es schneller geworden ist, dass der JIT-Compiler aus dem Beta draußen ist. Das Schöne ist, dass jetzt alle Farben dabei sind. Endlich alle Farben. Dass die Schatten jetzt auch eingefärbt werden können. Und dann gibt es ein paar neue Modifier für Portrait und Landscape und Aspect Ratio und Will Change und Scroll-Snapping haben sie mit reingenommen, also neue CSS-Eigenschaften, die sie...
Obwohl das Scroll-Snapping, als ich in der Doku probiert habe, hat bei mir direkt nicht funktioniert. Hat es auf meinem Handy. Ist immer so in der Mitte stehen geblieben. Wenn ich zwischen zwei Bildern hin und her gescrollt habe, ist es direkt immer in der Mitte stehen geblieben. Also nur so im ein Drittel des Bereichs war es dann wirklich snappy.
Das lag dann vielleicht an deren neuer Dokumentationsseite, die auch mit Tailwind 3.0 veröffentlicht worden ist. haben sich ein bisschen Mühe gegeben und die Dokumentationsseite überarbeitet. Ansonsten Scroll-Snapping funktioniert, aber unsere Rewatch-Seite in Quizplanet ist mit Scroll-Snapping gebaut. Mal gucken, ob das da auch in der Mitte hängen bleibt. Vielleicht hast du so ein iPhone 5. Ja, genau.
Ich gucke nochmal hinten drauf. Vielleicht ist es nur ein iPhone 5. Ich weiß nicht.
Ja, cool. Das dazu. Also auf jeden Fall mal anspielen. Zu Tailwind 3.0 ansonsten ist zu sagen, eine coole Sache, die ich gelesen hatte, die ich glaube ich auch so unterschreiben würde, ist, dass es wohl das einzige Framework ist, welches mit der Anwendung skaliert. Was ich ganz cool finde. Also als...
Das musst du jetzt ja nochmal, kannst du so den Satz droppen.
Genau, als CSS Atomic, also wahrscheinlich jedes Atomic CSS Framework skaliert ja mit der Größe der Anwendung. Also heißt, wenn ich jetzt normalerweise meine Komponenten so schreibe, dass ich da für jede Komponente meinen CSS-Code dazu schreibe, dann würde ja mit jeder Komponente, die ich hinzufüge, mehr CSS anlaufen. Mhm. Ja? Linear. Fupp. Wenn ich jetzt aber dieses feste Set an Atomic CSS-Klassen nur verwende in jeder Komponente, dann wird ab irgendeinem Punkt eben mein CSS nicht linear mitwachsen.
Und das fand ich, weil du einfach bestehende Klassen benutzt, so
genau. Und
wahrscheinlich nicht irgendwann immer noch zusätzliche Klassen nutzt, weil du alle mal gefühlt genutzt hast.
Genau, irgendwann brauche ich halt keine neuen mehr. Dann nehme ich einfach immer die schon da sind, die schon im Bundle drin sind. Mhm. Das fand ich nochmal einfach irgendeine coole Erkenntnis, die man sich einfach nochmal so vergegenwärtigen kann.
Wobei, sage ich mal, das Klassenschreiben ja auch in die Bundle-Size geht, aber ist deutlich weniger als dann CSS. Wenn du die Klassen hinzufügst.
Am HTML meinst du?
Ja, genau.
Ja, ist aber, ja genau, ist deutlich weniger als, zumal ich ja dann immer je nachdem, wie viele CSS-Properties ich für meine Komponentenklassen gruppiere, ist das ja nochmal extrem viel mehr.
Cool, cool. So, und dann haben wir noch als letzten Punkt das, was überall ein bisschen durch die Medien auch geht. Wir haben mal wieder eine Sicherheitslücke. Und Fabi, hol uns mal kurz ab, wo so grob, worüber wir hier reden jetzt. Und ob wir uns Sorgen machen müssen.
Da ist mal die Kacke so richtig am Dampfen, ne? Also mich wundert jetzt auch schon, dass wir so lange nicht, als das letzte Thema ist. Ich habe schon mit den Hufen gescharrt und dachte schon so, das Thema fragen sich wahrscheinlich jetzt alle so, wie könnt ihr so lange nicht darüber reden und mich jetzt hier
wir
schon...
Wir schreiben es als erstes in die Shownotes, dann hängen sie da die ganze Zeit. Es tut uns leid, ja, hoffentlich habt ihr vorgeskippt.
Ja, ich meine, ich glaube, es hat schon viel zu bedeuten, wenn sowohl der Joel bei uns eine Nachricht bei uns in unserem Slack-Channel postet, der eigentlich sonst für die Themen mit den Anwälten zu tun, sag ich mal, ja, damit zu tun hat und dann fragt sozusagen, habt ihr euch schon um diese Vulnerability gekümmert? Ja. Weil irgendwie, und ich auf Instagram in meiner Tagesschau-App darüber höre, ist auf jeden Fall eine andere Vulnerability als die NPM-Vulnerability, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Und zwar geht es um Log4j, eine Logging-Library aus dem Java-Umfeld. Und hier haben wir ein Zero-Day-Exploit. Also ich habe mich erstmal gefragt, als ich das gehört habe, ich wusste überhaupt nicht, was ein Zero-Day-Exploit ist. Also es ist wohl ein Exploit, der besteht und die Entwickler noch keine Chance hatten, ihn zu lösen. Und es aber schon die Möglichkeit gibt darüber, dass es ein Angriffsvektor ist und sozusagen ausgenutzt werden kann. Das heißt, er ist bekannt da draußen, kann ausgenutzt werden, aber es gibt noch keinen Patch dafür, was mittlerweile nicht mehr ganz stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt war das der Fall, als das rauskam. Und ja, ist auf jeden Fall in aller Munde auch, der Jojo hat es schon genannt, beim National Institute of Standards and Technology, also einem Amt der USA, ist es gefeilt mit dem Case Nummer CVE-2021-44228. Und also es ist auf jeden Fall, eigentlich wollte ich nur mal ein bisschen in den Kontext setzen, dass es schon stark in aller Munde ist. Und zwar, weil es sehr krass ausgenutzt werden kann. Log4j bietet eine Möglichkeit, also es ist einfach eine Logging-Library, damit kann ich meine Logs schreiben, alles ein bisschen schöner, schönere Convenience-Funktionalitäten. Und eine Convenience-Funktionalität ist das sogenannte Lookup-Feature. Das heißt, Log4j hat eine Syntax, die ich schreiben kann in einer Log-Ausgabe, die beginnt mit Dollar und geschweiften Klammern. Und alles, was darin ist, nennen sie sozusagen, sie nennen es das Lookup-Feature, dass ich sozusagen für den User spezifisch die Log-Ausgabe verändern kann. Mhm. Und zwar wird da Java-Code ausgeführt. Also ich kann zum Beispiel sowas schreiben wie java:\version, java:\os und dann würden einfach nach Environment-Variablen gesucht werden, die so heißen. Die würden dann in die Log-Ausgabe mit ausgegeben werden, was erstmal ja zumindest auch Security-Experten vielleicht so schon mal schlecht aufstößt, weil da auch sowas wie Session-Tokens oder sowas, wenn die irgendwo im Environment verfügbar sind, auch schon geprintet werden könnten. Das wäre schon mal das Erste, wo man sagt, okay, da könnten irgendwo in die Log-Ausgabe Informationen gelangen, die eigentlich so nach Datenschutzkonformitäten da eigentlich nicht landen sollten. Das ist erstmal schon das Erste, was man so sagen kann. Aber das ist noch kein großes Problem. Also es gibt hier so Beispiele, sowas wie ein Client könnte über einen HTTP-Header, zum Beispiel einen User-Agent-Header, eben so einen Dollar geschweifte Klammern, env:\temporary Session Token schreiben und das würde sozusagen ausgeführt werden, wenn dann der Code, jemand hat die Log4j Library eingebunden und macht irgendwo ein Log Statement auf diesen User Agent Token, dann würde das ausgeführt werden und wenn es einen Temporary Session Token gibt in dem Environment, würde der geprintet werden und es könnte halt irgendwelche userspezifischen Informationen ausprinten. So, das ist der erste Punkt, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man in diesen Lookups auch ein Feature der Java Runtime ausführen kann, und zwar JNDI, Java Naming and Directory Interface. Mhm. Und zwar kann man einen LDAP Lookup machen, also ist ja so eine User Access Library, und mit dieser Library, dieser Java Naming and Directory Interface, kann man einen LDAP Aufruf machen, der an einen externen Server geht. Das heißt, ich kann irgendeine URL aufrufen, wenn ich eben in diesen geschweiften Klammern dann sowas schreibe wie JNDI:\LDAP und dann eine URL, wird diese URL aufgerufen. Und was dann passiert ist, eigentlich sollte da hinten dran eine LDAP-Abfrage stehen, wenn dann wenn in diesem Server zum Beispiel nur ein dummer String zurückgegeben wird, dann wird dieses JNDI sagen, okay, kenne ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, ignoriere ich einfach, dann werfe ich das wieder weg. Aber wenn man diese JNDI-Spezifikation kennt, kann man das Ganze auch so umschreiben, dass da man ja etwas zurückgeben kann, was von JNDI interpretiert wird und im schlimmsten Fall eine ganze Java-Anwendung ist. Man könnte einen Java-File zurückgeben und diese Anwendung wird ausgeführt. Mhm. Das heißt, es gibt hier eine Logging-Library, die, wenn man sie einsetzt, User von extern halt sozusagen exploiten können. Du musst halt erstmal rausfinden, was loggt die jeweilige Applikation. Also dieser Exploit ist nicht bei jeder Applikation gleich, sondern man muss wissen, was loggt diese Library. Aber sowas wie mit dem User-Agent-Header ist man vielleicht schon mal ganz gut bedient und könnte damit sozusagen so eine JNDI-Abfrage reinpacken und ja, eine kompletten Java-Applikation darauf ausführen, was am Ende bedeutet, du könntest irgendetwas injizieren und keine Ahnung. Ich glaube, so die größte der Angriffsvektoren, die sie nennen, ist, dass man im Endeffekt irgendwie die Daten kompromittiert, irgendwie, keine Ahnung, wie nennt man diese Attacken, wo man dann ein bisschen Bitcoin dafür verlangt, um die Daten wieder freizugeben, also irgendwie die Daten verschlüsseln und also im Endeffekt kommst du ins System der jeweiligen Firma rein, weil das halt natürlich auf dem Server läuft, ne? Also es ist irgendeine Applikation, die auf dem Server läuft, du bist in der Infrastruktur.
Du könntest ja auch den Server einfach übernehmen. Weißt du, dass du den ganzen Server übernimmst, kannst dann natürlich entsprechende Ports auch mit anderen Tools dann letztendlich zugreifen. Also das öffnet dir ja wirklich komplett das Tor, dort letztendlich auf die Infrastruktur dann einzusteigen.
Ja, und das ist auf jeden Fall schon heftig. Also es gibt im Endeffekt zwei Mitigations jetzt schon. Einmal ist es so, dass ab der Version 2.15 ist das Problem gelöst, also Log4j ist, dieses Behavior ist disabled by default in der Version 2.15, ab der Version 2.10.0 gibt es einen System Property, was man setzen kann, und zwar Format Message No Lookups of True, dann wird es auch disabled, dieses Feature, und zumindest in dem National Institute of Standards and Technology, in diesem Case-File, was ich am Anfang genannt habe, gibt es auch noch die Möglichkeit, was sie nennen, dass man, wenn man die Version unter 2.10.0 setzt, könnte man auch dieses JNDI-Lookup-Class komplett aus dem Class-Path entfernen und sie schreiben, wie man das dort tut. Das sind die drei Möglichkeiten. Aber das Krasse daran ist halt, dass es, ich glaube, gerade in größeren Firmen, wo so Applikationszyklen, ich meine, man kann es damit lösen, wenn man diese Library einfach updatet, aber das wirklich jetzt alle updaten, das wird schon ein Riesending. Und es gibt dann auch zum Beispiel andere Möglichkeiten, sozusagen bei allem, was reinkommt, schon mal zu filtern, dass man irgendwie per Regex prüft, ob irgendwie sowas mit dabei ist. Aber da schreiben auch schon die meisten Security-Experten so, alles, du kannst eigentlich, es gibt kein Regex, was jeden Fall davon abdecken kann, so, und gibt einfach zu viele Möglichkeiten, wie du es aussetzen kannst, dass du am Ende trotzdem wieder diesen JNDI-Lookup machen kannst.
Und das Problem,
was auf jeden Fall echt interessant ist.
Das Problem ja bestand ja ab der Version 2.0. Also jeder, der sozusagen Log4j in der Version 2.0 bis 2.14 eingesetzt hat, ist auf jeden Fall von dem Problem betroffen und sollte entsprechend handeln. Das heißt, geht auf jeden Fall, wenn ihr Java im Backend nutzt, in eure Projektkonfiguration, schaut nach, ob ihr Log4j irgendwie nutzt. Glücklicherweise habe ich eine ganz alte Distribution in unserem alten Backend. Das war irgendwie noch eine 1.2er-Version. Aber Fabi hatte schon sehr gut erklärt, was eure Möglichkeiten sind, halt wirklich die Dinge zu beheben. Grundsätzlich sollte man natürlich sich in Zukunft darüber Gedanken machen, dass man sagt, okay, man filtert auch komplett, welche URLs letztendlich extern aufgerufen werden können, damit halt solche Probleme überhaupt gar nicht entstehen können, dass man solche Egress-Filter eigentlich sozusagen sitzt auf seine Netzwerkinfrastruktur, um einfach zu verhindern, weil man weiß ja eigentlich ganz dediziert, ich habe einfach bestimmte Endpunkte, die ich aufrufen kann und muss letztendlich von meiner Software, und alles andere blockiere ich einfach mehr, um einfach dann zu verhindern, dass solche Sachen irgendwie reinkommen können. Aber für dieses Problem glaube ich auch, es sind, also gerade wenn man sich anguckt, wer alles betroffen ist, sind alle großen namhaften Firmen dabei, auch auf den Honeypots, die aufgebaut wurden von verschiedenen Seiten, sind etliche Angriffe. Also der Vektor wird gerade sehr aktiv ausgenutzt und wird versucht halt auf alle möglichen Systeme dort eben Schadcode dann einzuspielen. Und ja, Apple ist davon betroffen, Tencent, Steam, Twitter, Baidu. Man kann eigentlich sagen, ist eigentlich jeder davon betroffen oder jedes großes Unternehmen hat das Problem, dass sie letztendlich diese Bibliothek einsetzen.
In dem Zuge fand ich auch nochmal einen Blogbeitrag super interessant, den ich gelesen habe, und zwar von einem Entwickler, der im Go-Team von Google arbeitet, der das nochmal so ein bisschen aus der Brille betrachtet hat. So, er hat es genannt, der Titel des Blogbeitrags ist Professional Maintainers a Wake-Up Call, weil er so ein bisschen schreibt, dass man da natürlich jetzt wieder sieht, dass eigentlich dieses ganze Businessmodell hinter Open Source eigentlich super kaputt ist, weil es eigentlich nur zwei Varianten gibt. Entweder du bist bei einer großen Firma angestellt und arbeitest sozusagen für diese großen Firma an einem Open-Source-Projekt, oder du machst es wirklich aus freien Stücken heraus so, und dann wird das eigentlich nicht, also wirklich so wie Open-Source eigentlich gedacht hast, du machst es in deiner Freizeit, und da ist ja das einzige Business-Modell, was hinten dran steht, ist irgendwie über Spenden das Ganze abzudecken, und das ist ja bisher kein wirklich angesehener Karrierepfad, so diese Open-Source-Arbeit zu machen. Und er beschreibt dann so ein bisschen die verschiedenen Probleme und wie in seiner Welt er es eigentlich sehen würde, weil, keine Ahnung, sowas wie große Firmen, die ja super abhängig davon sind. Wir sehen, wie viele Firmen von dieser Open-Source-Library Log4j abhängig sind, und dass eigentlich die einzige Möglichkeit ist, dafür zu bezahlen für diese Firmen, ist zu spenden. Aber irgendwie, keine Ahnung, die Spenden sind natürlich in einem viel anderen Bandbreite des Geldes, als wenn sie jetzt Software einkaufen würden. Da müssen sie viel mehr Geld dafür bezahlen, weil irgendwie, keine Ahnung, Spenden sind einfach in einem geringeren Budget vergeben, und dass man irgendwie ein Modell finden muss, wieso Dinge professionalisiert werden. Was ich daran nämlich ganz interessant fand, er hat nämlich nochmal den Maintainer von Log4j rausgesucht, der jetzt diese Vulnerability gefixt hat. Und der hat es gibt ja über GitHub das Spendenmodell, und der hatte zu dem Zeitpunkt, wo dieser Blogbeitrag geschrieben wurde, was jetzt am 11. Dezember war, also vor 2 Tagen, an dem wir es aufgenommen haben, hat er geschrieben, dass dieser Maintainer bisher 3 Sponsoren hatte, und Sponsoren-Packages, die man ausgewählt hat, ging, glaube ich, von $5 bis $50 oder so. Und der war jetzt derjenige, der es gefixt hat und irgendwie, sag ich mal, den Schaden gemindert hat für riesige Firmen da draußen, viele Firmen dort draußen. Ja. Und das finde ich erstmal super interessant, und das Witzige ist auch, als ich dann auf der Seite von dem Maintainer war, waren wir mittlerweile bei 76 Sponsoren, und ich habe gerade nochmal refreshed, ich habe den Artikel, habe die Seite vor 15 Minuten aufgemacht, jetzt sind es wieder 3 mehr geworden. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ich fand diesen Ansatz von dieses Problem nochmal zu betrachten eigentlich auch super interessant, so dass diese Open Source Library einfach so einen riesigen Impact hat und irgendwie da hinten dran jemand steht, der es in seiner Freizeit macht.
Ja, vor allem, weißt du, weil der natürlich auch jetzt nochmal so den ganzen Shitstorm erstmal abbekommt, weißt, oder letztendlich die Leute, die halt Log4j entwickelt haben, okay, ihr seid jetzt dran schuld, dass das ganze System irgendwie zusammenbricht, aber dass sie alles vorher letztendlich in der Freizeit entwickelt haben und man eher ihnen Dank auch dafür aussprechen sollte, dass sie sich überhaupt dafür eingesetzt haben oder diese Features entwickelt haben. Und sie sagen ja selber, das waren Features, die sie alle nicht gemocht haben, um halt eine Rückwärtskompatibilität bereitzustellen, eben notwendig war. Und es gab vorher letztendlich wohl schon etliche Diskussionen darüber, warum man es unbedingt braucht, warum man es unterstützen muss. Also ich glaube, da ist wirklich vielleicht so ein Weckaufruf, dass man sich mal so ein bisschen darüber Gedanken machen sollte, wie man sowas vielleicht besser unterstützen kann, dass solche Projekte eben auch ein entsprechendes Funding dann haben.
Ja, deswegen, also den Artikel würde ich auch nochmal reinpacken. Ich wollte jetzt auch nicht darauf eingehen, was seine Vorschläge sind, aber die kann man ja mal nachlesen. Er hat gemeint, er will sich jetzt ein bisschen darauf verschreiben, auf diesem Thema, wie Open-Source-Arbeit irgendwie honoriert werden kann und wirklich sinnvoll dafür bezahlt werden kann von großen Firmen.
Und er arbeitet bei Google an der Open-Source-Go-Language.
Genau. Und deswegen, also so ein bisschen sein Problem meint er, ist halt, dass er eigentlich immer seinen Chefs irgendwie wieder sagen, irgendwie beweisen muss, warum seine Arbeit sinnvoll ist. Und er meint, ein Großteil seiner Arbeit geht da rein, seinen Chefs zu beweisen, warum seine Arbeit sinnvoll ist und wenig Zeit da rein, wirklich daran zu arbeiten. So. Hm. Und das ist sozusagen, sagt er, ist das Problem der angestellten Open-Source-Entwickler und mal noch ein bisschen auf, was das, ich glaube, das, was generell das Problem der Open-Source-Entwickler ist, relativ klar und er malt so ein bisschen Alternativen auf.
Okay.
Cool.
Sehr gut.
Dennis,
dann haben wir auch dieses Schwere.
Welche Open-Source-Projekte sponsern wir nochmal?
Fast Track und die Programmierbar-Webseite. Nein,
Es gilt Wikipedia als Open-Source?
Aber wir verwenden auch kaum Open-Source, oder? Außer jegliche unserer Tech-Stacks.
ja, vielleicht stößt auch bei uns ein Umdeck an. Ist ja gut.
Ja, ist für mich wirklich ein guter Punkt, nochmal drüber nachzudenken. Eigentlich bei der Software sind wir, glaube ich, kein Contributor bei keiner der Software, oder?
Ja. Und wir haben uns immer überlegt, letztendlich, wo können wir uns einbringen, wo können wir vielleicht irgendwas finanziell unterstützen. Also ja, gutes Thema, dass das jetzt aufkommt.
Machen wir uns mal Gedanken. Super. Vielen Dank in die Runde. Schön, dass mal wieder alle dabei waren. Gleichzeitig an unsere Hörer und Hörerinnen. Eine wunderschöne Woche. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast@programmier.bar. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und sagt, was ihr von unseren Folgen haltet. Nächste Woche gibt es auch nochmal eine News-Folge und wir haben nächste Woche unseren Weihnachtsrückblick, wo wir auf ein Jahr der Programmierbar ein bisschen zurückblicken. Danach machen wir 2 Wochen Pause und dann starten wir im neuen Jahr wieder frisch durch. Aber von daher erstmal bis nächste Woche. Zündet euch das 3. und 4. Kerzchen an und genießt die Zeit. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.